Übersetzung. Nachdem so das Strahlen des Mahatattva, das alle Universen enthält, das die Wurzel aller kosmischen Manifestationen ist und das zur Zeit der Auflösung nicht zerstört wird, Mannigfaltigkeit manifestiert hat, verschlingt es die Dunkelheit, die die Ausstrahlung zur Zeit der Auflösung verhüllt. Erläuterung. Da die höchste Persönlichkeit Gottes ewig, allglückselig und voller Wissen ist, existieren ihre verschiedenen Energien ebenfalls ewig in einem schlummernden Zustand. Als daher das Mahatattva erschaffen wurde, manifestierte es das materielle Ego und verschlang die Dunkelheit, die die kosmische Manifestation zur Zeit der Auflösung bedeckt. Dieser Gedanke kann an einem Beispiel näher erklärt werden. Bedeckt von der Dunkelheit der Nacht bleibt ein Mensch nachts untätig. Doch wenn er am Morgen erwacht, verschwindet die Bedeckung der Nacht oder das Vergessen des Schlafzustandes. Wenn in ähnlicher Weise das Mahatattva nach der Nacht der Auflösung erscheint, wird die Ausstrahlung manifestiert, um die Vielfalt der materiellen Welt zu entfalten. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimada Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivase Sasunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gobhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vishvam Atma Gatam Vyanjan Kutastho Jagat Ankura Sati Chasa Pibhati Vram Atma Prasvapanam Tama. Nachdem so das Strahlen des Mahatattva, das alle Universen enthält, das die Wurzel aller kosmischen Manifestationen ist und das zur Zeit der Auflösung nicht zerstört wird, Mannigfaltigkeit manifestiert hat, verschlingt es die Dunkelheit, die die Ausstrahlung zur Zeit der Auflösung verhüllt. So, in diesen und den weiter folgenden Versen finden wir eine exakte Beschreibung für die Manifestation der Vielfalt, die wir in der kosmischen Welt sehen können. Es wird hier ein schönes Beispiel gegeben von einem Menschen, der in der Dunkelheit der Nacht untätig ist und dann, nachdem sich die Dunkelheit der Nacht aufgelöst hat, mit seinen Tätigkeiten anfängt. Schauen wir uns zum Beispiel Svapalka Prabhu, unserem Koch, an. Wenn der in der Dunkelheit der Nacht schläft, dann hat er höchstens im Traum noch ein paar Bezüge zu seiner Kochaktivität. Doch ist das nichts, was wir realistisch nutzen können, was er da in seinen Nachttöpfen braut. Im Augenblick, wo die Dunkelheit der Nacht hinweggeht und er mit seinen morgendlichen Tätigkeiten beginnt, fängt er an, in unserer Küche eine Vielfalt zu gestalten, die sehr groß und umfassend sein kann. Wie zum Beispiel morgen bei unserem Sonntagsfest, wenn sich plötzlich aus diesem einen Menschen töpfeweise Käse und Gemüse und Reis und Laddus und Energiebälle und, sag es selber, Tomatensauce, Marzipan, alles Mögliche manifestiert. Aus dieser einen Person wird plötzlich eine Vielfalt sichtbar, die zur Zeit des Schlafzustandes nicht vorhanden war. So ist es auch mit Krishna. Wenn Krishna sich zur Zeit der Auflösung im Universum befindet, ist dies ein anderer Zustand, als wenn sich Krishna in der Form als Mahavishnu in der manifestierenden Phase befindet. Plötzlich manifestiert sich aus Krishna eine unglaubliche Vielfalt. Zunächst einmal der Purusha-Avatar, besser, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, der Hiranyagarbha, eine vorläufige Manifestation des Universums, und aus den einzelnen Teilen dieses Hiranyagarbhas oder dieser Purusha-Shukta, heißt es auch, dieser universalen Form, werden dann die Planetensysteme geschaffen, die sich in 14 einteilen, und ihre unglaubliche Vielfalt mit der verschiedenen Vegetation, den unterschiedlichen Lebensformen, von denen es 8.400.000 gibt, und eine und Nahrung, was diesen Lebensformen zugeordnet ist, Ozeane und Planeten, von denen wir nur sehr wenig Information haben, Planeten, auf denen Lebewesen leben, die andere Körper haben als wir und sich deswegen völlig anders fortbewegen und völlig anders ernähren. All diese Universen mit der Vielfalt, die ihnen zugeordnet ist, und ihren unterschiedlichen Planetensystemen und Lebensformen, werden also manifestiert. Ein anderes Beispiel, was Srila Prabhupada einmal gab, ist das Beispiel des Zornes. Wenn ein Mensch, ein friedlicher Mensch da ist, so sieht man ihn nicht an, was er in einem anderen Zustand schaffen kann. Wenn er in einen zornigen Zustand kommt, verwandelt er sich plötzlich, seine äußere Erscheinung wird unangenehm, und er beginnt in seinem Zorn die unterschiedlichsten Aktivitäten zu machen, die vorher nicht da waren, vielleicht sogar Kriege anzuzetteln. So, der Zorn ist etwas, was in dem Mann drin enthalten ist. Erst wenn sich der Zorn jedoch manifestiert oder hervorkommt, dann wird das, was unsichtbar ist, plötzlich sichtbar gemacht. Wir sehen das manchmal in Deutschland, dass ganz normale, verklemmte Bundesbürger plötzlich zornig werden und in Amok laufen und dann viel tun. Zum Beispiel in Hamburg, so ein gewöhnlicher Mensch, er hieß Hamann, zornig geworden zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Mehr am Abend des Zweiten Weltkrieges, also beim Ausklang, und hat viele Kinder getötet, die er dann in Büchsen verarbeitet hat und verkauft hat. Ich habe es gerade wieder selber war in Hamburg längere Zeit und habe mich da ein wenig mit der Kultur beschäftigt, der reichhaltigen kulturellen Vergangenheit der Stadt, und da von diesem Hamann gehört, der also in seinem Zorn die unglaublichsten Dinge manifestiert hat, die aber, und das ist entscheidend, hier bereits in ihm drin waren, nur dann äußerlich sichtbar wurden. So schafft auch Krishna diese materielle Welt, das materielle Universum, was nichts anderes als eine Manifestation einer Energie ist, die in ihm enthalten ist. Sri Krishna existiert ewiglich mit seinen unterschiedlichen Energien, und eine hiervon ist die materielle Energie, die die materielle Vielfalt erzeugt. So, das ist dieser Vers, und Verse dieser Art sollten uns über die von der Allmacht Krishnas überzeugen. Es gibt viele Missverständnisse über Krishna. Wenn ihn die Menschen stehen sehen, mit seiner anmutig geschwungenen Form, wie er auf der Flöte spielt, so ist es ihnen manchmal nicht klar, dass dieser Krishna gleichzeitig der machtvolle Kontrollierer der materiellen Energie ist. Sie haben da nicht das richtige Verständnis aus irgendeinem Grunde. Die Form Krishnas, der sich mit anmutigen transzendentalen Aktivitäten beschäftigt, ist die liebenswerteste Form Gottes. Wenn wir nur Gott betrachten, der die materiellen Universen aus sich herausschafft, ist dieser Gott nur, ein sehr machtvoller Wesen. Doch zu einem machtvollen Wesen kann man nicht nötigerweise Liebe und Zuneigung zu entwickeln. Wenn jemand sehr machtvoll ist, so schreckt uns diese Macht ab, beziehungsweise bildet sie eine Distanz zwischen ihm und uns. In der Freundschaft oder in der Liebe vergehen solche Attribute wie Macht und außergewöhnliche Stärke. Man betrachtet sie nicht mehr und beschäftigt sich nur mit anziehenden und sehr persönlichen Eigenschaften der Person, der man diese Liebe entgegenbringt. So, wenn ein geweihter Krishna über Krishna meditiert, so meditiert er nicht über Mahavishnu, aus dem diese universale Vielfalt hervorgekommen ist, sondern meditiert über die transzendentalen Spiele Krishnas, der mit seinen Devotees bereit ist, einen vertraulichen, liebevollen Austausch zu pflegen. Der Unterschied zwischen Krishna und Gott ist, dass Gott bei der Arbeit ist und Krishna beim Spiel. Stellt euch bitte Folgendes vor: Ihr habt einen Freund aus einer aus eurer Jugend, mit dem ihr in der Sandkiste gespielt habt, mit dem ihr verschiedenste Tätigkeiten ausgeführt habt. Und dieser Freund wird ein berühmter Staatspräsident, der unglaubliche Macht in seinen Händen hält und dessen Wort viel gilt, dessen Wort Armeen marschieren lässt. So, wenn ihr euch diesem Freund nähert in seinem Staatskabinett, wird es euch unmöglich sein, eine vertrauliche Beziehung zu entwickeln. Er ist dort umgeben von seinen Ministern, von seinen Ratgebern. Und auch er wird nicht in der Haltung sein, sich mit euch vertraulich über Sandkastenspiele zu amüsieren. Er ist so sehr in seiner amtlichen Haltung drin. So ist es auch mit Gott, wenn er die materielle Welt schafft. Die materielle Welt zu schaffen und dabei unglaubliche Macht und Energie einzusetzen, welche nötig ist, um in das zunächst einmal das Chaos der Elemente Ordnung zu bringen, mit diesem Aspekt Gottes kann man nicht eine sehr liebevolle Beziehung aufnehmen, weil da so viel Macht und Ansehen und Kraft einfach dazwischen steht. Wenn ihr mit eurem Freund, den ihr von vorher kennt, wieder die alte Beziehung aufnimmt, so werdet ihr sagen, lasst uns aus diesem Palast jetzt mal rausgehen, dem Staatspalast, und ein bisschen spazieren gehen am Ufer des Flusses, und dort können wir mehr vertraut miteinander reden. Ihr werdet sagen, wenn du hier deine ganzen Ratgeber und Minister und die ganzen großen, wie sagt man, Big Shots um dich herum hast, so ist es für mich nicht möglich, in unsere alte Beziehung hervorzuwecken. So tut es auch der Devotee, der mit Krishna eine liebevolle Beziehung entwickelt. Vermeiden seine Aufmerksamkeit auf die machtvolle Form Vishnus zu richten, aus der die materiellen Universen hervorgegangen ist. Er konzentriert sich nur auf die Form Krishnas, auf den liebevollen Krishna beschäftigt sich mit gar nichts anderem. Denn sein Ziel ist es, wie gesagt, nicht nur in Achtung und Ehrbietung aus einer einiger Entfernung Gebete darzubringen zu Gott, sondern sein Ziel ist es, in einer vertrauten Aktivität mit Gott beschäftigt zu sein. Und Krishna lädt tatsächlich in seiner ursprünglichen Form die bedingten Seelen zu diesem Austausch ein. Deswegen manifestiert er auch hier in unserer Sphäre, wenn man so sagen möchte, auf unserem oder auf dem Planeten Erde, seine transzendentalen Aktivitäten, sodass wir angezogen werden können, in einer liebevollen Haltung zu diesen transzendentalen Form Gottes. Es gibt eine sehr nice Illustration hierzu von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada sprach einmal von der universalen Form. Ihr wisst, in dieser universalen Form Gottes finden alle Aktivitäten, die mit dieser materiellen Welt zu tun haben, statt. Alles, aber auch alles ist in ihr enthalten. Auch Kriege, auch Dinge, die wir normalerweise nicht mit Gott assoziieren, haben ihren Ursprung in Gott. Und so sah Srila Prabhupada einmal in Kalkutta während des zweiten, was das zweite oder der? Doch, es war der Zweite Weltkrieg. Er saß dort draußen und die Japaner bebombten gerade Kalkutta. War ein großer, wie sagt man so schön im herkömmlichen Deutsch, ein großer Salat. Nicht? Also Chaos. Und Srila Prabhupada wurde zu der Zeit gerade, aß gerade Kachoris, seine Lieblingsspeise. Und statt jetzt in den Bunker zu gehen, aß Prabhupada erstmal die Kachoris zu Ende. Während es, ich muss sehr interessant ausgesehen haben, während es neben ihm einschlug und donnerte, aß er seelenruhig seine Kachoris zu Ende. So Prabhupada kommentiert diesen Vorfall. Er sagt, ich verstand damals, dass hier die universale Form Gottes war. Dass der Krieg und seine Detonation, Bombendetonation innerhalb der universalen Form Gottes stattfinden. Aber diese Form war nicht liebenswert. So kommentiert Srila Prabhupada. War nicht liebenswert. Liebenswert ist Krishna in Vrindavan, der dort mit seinen Devotees ein Prasadam zu sich nimmt, Prasadam austauscht und so weiter und so fort. Doch wir als Devotees Krishnas sagen auf der anderen Seite nicht, wir sind nur interessiert an Vrindavan und nicht an der materiellen Welt. Das ist nicht richtig. Nicht an der Form Gottes, die die materielle Welt manifestiert. So sollte ich besser sagen. Wir versuchen, es ist für uns wichtig, auch über Krishna zu hören, wie er die materielle Welt manifestiert, um ihn nicht für einen gewöhnlichen Menschen zu halten, nur auf einer anderen Ebene, und somit praktisch einen Unfall zu erleiden in unserem hingebungsvollen Dienst und in unserem Verständnis von Gott. Es kommt sehr oft vor, das war gestern auch wieder der Fall, dass Leute, die mit uns zusammenkommen und unseren zugegeben sehr transzendentalen, unser Interesse an transzendentalen Dingen sehen. Ja, aber was ist mit der materiellen Welt? Sehen wir, diese Welt hat doch Gott manifestiert und es gibt rote, prachtvolle Äpfel, es gibt in dieser Welt schöne Sonnenuntergänge, es gibt in dieser Welt das Wunder des Regens und der Regentropfen, die alle ein sehr feines Muster aufweisen. Es gibt in dieser Welt Wasserfälle, Wälder, die vielfältige Tierwelt. Warum wendet ihr euch von dieser Welt ab, als würde sie überhaupt nicht existieren? Warum betrachtet ihr dieses Kunstwerk Gottes mit einer Art Abscheu, die in den Bereich ja, der Verabscheuung eigentlich hineingeht? Diese Frage wird sehr oft gestellt und ich bin mir sicher, dass schon jeder einmal, der gepredigt hat und dort mit irgendwelchen Menschen in Kontakt getreten sind, mit dieser Frage konfrontiert wurde, der Frage der Entsagung. Nun, zunächst einmal ist unsere Haltung hier ein wenig missverstanden, und zwar begreiflicherweise missverstanden, weil die meisten Menschen einfach verrückt sind, die materielle Welt auszubeuten für ihre Sinnbefriedigung und dieses Verhalten ja nun nicht in uns sehen können. Doch es ist nicht ganz genau richtig, dass wir diese Welt voller Abscheu entsagen und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Sicherlich, wir verstehen, dass diese Welt Gottes Schöpfung ist und in diesem Sinne auch zu beachten ist und zu, was heißt zu beachten ist, sie ist beachtenswert. Sie weist wirklich viele Wunder auf. Die Vogelwelt zum Beispiel charakterisiert den Kunstsinn des Herrn. Nicht so wie Joseph Beuys, wir waren neulich in Düsseldorf vor einigen Tagen und ich hörte da von Joseph Beuys. Joseph Beuys hat eine besondere Beziehung zu Fett gehabt, weil sie ihm im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet haben. Und so hat er ein Fetteimer genommen und es gegen die Decke gespritzt. Und das war dann ein Kunstwerk und kostete viel. Nach seinem Ableben hat die Reinemacherfrau des Düsseldorfer Kunstmuseums dieses Fettfleck weggeschrubbt mit Ajax. So ein Quatsch. Das ist einfach weggetan. Was also dazu führte, dass die Schüler von Beuys in einen Rechtsstreit mit der Stadt Düsseldorf sich verstrickten, weil sie also sagten, das wäre ungehörig, dass man also dieses wertvolle Kunstwerk, den Fettfleck auf der Decke, entfernt lasse hatte. So, das ist ein bisschen pervers, also eine typische Kali-Yuga-Geschichte, finde ich, und deswegen einfach so schön. Krishnas Ausdruck künstlerischer Sinn, der Ausdruck von Krishnas künstlerischen Sinn ist also nicht ein Fettfleck an der Decke, sondern diese wunderbare Vielfalt, die wir in dieser Welt sehen können. Doch, und hier kommt der Einwand des Devotees. Wenn der Künstler schon so Wunderbares macht, wenn die Kunst schon so wunderbar ist, wie wunderbar ist dann der Künstler? Mein Bruder hat mir von einer Kunstausstellung in Miami Beach erzählt. Miami Beach, wie ihr vielleicht wisst, ist ein sehr schöner Palmenstrand, bewachsener Strand mit Kokosnüssen dran. Und eines dieser diese Kunstausstellung fand statt unter freiem Himmel. Und es wurden in erster Linie Palmen gemalt und Kokosnüsse. Und dann Preise verliehen, wer die beste Palme und wer die beste Kokosnuss gemalt hatte. So, mein Bruder ging rein in die Sache und störte die ganze Kunstatmosphäre, indem er sagte, ich denke, der erste Preis, der sollte Krishna kriegen. Denn er hat die Palmen und die Kokosnüsse überhaupt erst geschaffen. Und wir haben sie nur abgemalt. Und dabei unsere verschiedenen Neurosen auch noch auf Papier gebracht. Weil das ist meistens Kunst, dass man ein Objekt entfremdet, je nachdem, wie krank man im Kopf ist. So, mein Bruder hat gesagt, die reine Kunst ist von Krishna, von der wir einfach nur lernen. Und die Leute waren ein bisschen gestört, aber sahen, also besonders die eitlen Künstler, aber sie sahen den Punkt schon ein. Es stimmt, der Punkt ist unwiderstreitbar. Das Original ist immer am bewunderungswürdigsten. So, wir sehen, dass Krishna der undisputierte Künstler ist, derjenige, der diese Vielfalt in der Welt geschaffen hat. Doch Krishna ist zur gleichen Zeit nicht nur in der Welt zu finden. Wie wir vorhin gesagt haben, wenn Svapalka morgens aufwacht, fängt er schon gleich mit den Töpfen an zu rasseln und kocht, und ich habe gehört, er soll ein sehr leidenschaftlicher Koch geworden sein, manifestiert in die Vielzahl. Aber Svapalka selber, ich kenne ihn recht gut, ist noch mehr als ein Koch. In seinem Wesen sind noch ganz andere Dinge. Er kann zum Beispiel basteln mit Elektrizität, dass man sich nur wundern kann. Er kann einen durchaus chaotischen Raum in 5 Minuten aufräumen, dass man sich wundert. Er hat viele Fähigkeiten. Er kann auch sehr gut tanzen im Grunde. Er hat viele verschiedene Tätigkeiten in sich drin. So, das Kochen ist nur eines seiner Aspekte. Genauso ist die Entfaltung der materiellen Energie nur ein winziger Aspekt Gottes. Ein höchst unbedeutsamer Aspekt, da die materielle Energie und materielle Manifestation nur einen ganz kleinen Teil der Gesamtschöpfung ausmacht. Relativ unbedeutend. So, der Devoti schenkt deswegen dem eigentlichen Krishna, der eigentlichen Person Krishna, seine ganze Aufmerksamkeit und nicht so sehr der materiellen Schöpfung. Auf der untersten Stufe der Gottesverwirklichung, wir finden das im 2. Kanto, wird den neuen Devotees geraten, den neuen Transzendentalisten über die universale Form Gottes zu manifestieren. Das ist die erste Stufe der Gottesverwirklichung, wo man die unteren Planetensysteme als Füße Krishnas sieht, als Füße der universalen Form, und die oberen Planetensysteme als der Scheitel, wo man die mittleren Planetensysteme als einen Teil hier sieht. Das ist die erste Stufe der Gottesverwirklichung, wo man über Gott in dieser Welt manifestiert. Einfach deswegen, weil man nur die Welt sehen kann. Aber man muss sich aus dieser anfänglichen Gottesschau zu hören, letztendlich zu der höchsten Persönlichkeit Gottes erheben. Wenn ein Kind nicht den Mond sehen kann in der Nacht, dann kommt es vor, dass seine Mutter sagt, siehst du den Mond dort in den Zweigen des Baumes? Er ist zwischen dem 3. und dem 4. Ast. Natürlich ist der Mond nicht zwischen dem 3. und 4. Ast. Die Mutter sagt ihm das, gibt ihm nur diesen Hinweis, damit das Augenmerk des Kindes auf den Mond gerichtet werden kann. Denn sonst würde es durch die ganze Welt gucken, von oben nach unten, von links nach rechts und mittendrin und den Mond nicht erkennen. So, für Materialisten wird die universale Form Krishnas gegeben. Sofort. Damit die anfangen können mit ihrer Meditation über Krishna. Aber die universale Form Krishnas oder das, was wir hier gerade durchnehmen, ist nur ein ganz kleiner Aspekt Gottes. Der eigentliche Aspekt ist Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, den wir anrufen, wenn wir den Hare Krishna Maha Mantra richtig chanten. So, Hare Krishna. An dieser Stelle bin ich zum Ende gekommen. Sind hierzu noch irgendwelche Fragen? Murli Manohara, nicht? Ja. Die Energien Gottes. Bitte?
Akademische Gelehrten erfahren werden. Denn es ist
Ja, diese Energien, die in den Botschaften des Bhagavatams drin sind und die erfahren werden können, wenn der Devotee, wenn Devotees über Krishna sprechen, sind vielgestaltig. Eine davon ist, dass man sehr glücklich wird. Nicht? Das kann man. Im Grunde genommen ist das, finde ich, eine sehr nice. Gibst du mir das bitte gerade mal? Ja. Es ist tatsächlich so, in der Botschaft Krishnas, wenn man über Krishna hört, wird man plötzlich sehr glücklich. Habt ihr diese Erfahrung manchmal auch gemacht? Das ist eine bestimmte Energie, die das Herz berührt. Nicht? Eine andere Energie ist die des Wissens. Und hiermit meine ich etwas ganz Interessantes. Es kommt manchmal vor, besonders häufig merkt man das, wenn man über Krishna spricht, dass man einen Punkt trifft, und diesen Punkt trifft aufgrund einer Inspiration, die man in diesem Augenblick hat. Man kommt dann auf einen Punkt, und dieser Punkt scheint eine Art ich kann es jetzt nur mit einem ganz blöden Beispiel wiedergeben. So wie ein Einschussloch. Habt ihr mal ein Einschussloch gesehen? Da, wenn die Kugel durch eine Glasscheibe durchgeht, dann hat sie ein Einschussloch und verbreitet solche Sprünge. Wisst ihr, was ich meine? Geht dann durch die ganze Glasscheibe hindurch. So, wenn man manchmal so einen Punkt trifft durch Krishnas Mercy und durch Krishnas Inspiration, so scheint sich von diesem Punkt etwas weiteres zu verbreiten. Und man kann von diesem Punkt alles Mögliche verstehen. Habt ihr das mal festgestellt? Man kriegt so einen Punkt und plötzlich scheint ein Schleier der Illusion zu fallen. Und einem werden so viele Dinge klar. Ich möchte mehr sagen, einem werden Wahrheiten klar, die damit verbunden sind. Dies mit dem Einschussloch, das weckt auch nicht gerade schöne Assoziation, nicht? Das war eine anstrengende Nacht für Sie, glaube ich. Ja. Ja. Gut. So, dieser, von diesem einen Punkt, der einem plötzlich klar wird, werden einem andere Punkte oder viele Punkte klar, die mit diesem einen Punkt vernetzt sind und mit diesem einen Punkt verbunden sind. Das ist eine weitere Energie, mit der man in Kontakt kommt. Eines ist, dass man durch das Hören von Spiritual Wissen sehr glücklich und sehr zufrieden wird. Und ein anderer Punkt ist, dass man durch das Hören von transzendentalen Wissen, also von transzendentalen Erzählungen Krishnas, viel Wissen erwerbt. Das ist eine andere Energie, die unser Herz berührt. Jnana Shakti und es gibt auch so etwas wie die Kriya Shakti, mit der man in Kontakt kommt durch das Hören. Plötzlich wird man ganz begeistert und ganz. Man hat so Inspiration, man möchte aus dem Zustand der Unwissenheit aufwachen. Kennst du das? Und plötzlich anfangen, etwas zu tun. Kennst du das? Man hört etwas und plötzlich. Ich meine, ich will damit nicht sagen. Bitte nimmt es nicht das ganz, was ich sagen möchte. Wir sind ja, kommen ja durch verschiedene Zustände in unserem Leben und manchmal sind wir ein bisschen untätig. Mir geht es zum Teil so, also wenn ich krank bin und ich kann nicht aufstehen, ich höre dann plötzlich ein Tape vom Prabhupada und plötzlich kommt so eine Energie auf und man kann die Welt übernehmen. Nicht? In einem Tag. Meint es zumindest. So, diese verschiedenen Energien sind in der transzendentalen Botschaft Krishnas drin. Wenn wir sie richtig hören, können wir mit der Wissensenergie des Herrn Kontakt aufnehmen, wir können mit der Glückseligkeitsenergie des Herrn Kontakt aufnehmen und wir können auch plötzlich wir tätig werden auf der Grundlage von Wissen. Wirklich eine Energie. Also ich weiß es, dass es eine physische Energie ist. Wir haben jetzt die letzten Wochen uns völlig verausgabt mit unserer ganzen physischen Energie und zum Schluss war es einfach so, dass wir nicht mehr, also ich hatte nur ganz wenig Zeit, so nur um 12 Uhr nachts habe ich ein Buch aufgeschlagen und den gelesen, bevor ich geschlafen habe, weil das ja mein Gelübde ist. Also nicht, also ich lese jeden Tag halt. Wenn ich davon immer so predige darüber und sage, dass es nötig ist und halte auch Schüler an, das zu machen und muss es also selber deswegen auch tun, ob ich will oder nicht. Und man merkt, also jetzt kommt einfach eine Zeit da, wo man wieder völlig Zuflucht suchen muss beim Hören und Chanten, mindestens eine Stunde oder zwei Stunden am Tag. Und ich weiß, dass da so viel Energie drin ist, die mich auch aktivieren kann, Dinge zu tun. Alle Tätigkeiten, die du tust, Murli Manohar, tust du auf der Grundlage von Wissen. Dein Wissen entscheidet, wie viel du tust, und dein Mangel an Wissen entscheidet, wie wenig du tust. Ne? So, da ist ja unglaubliche Energie drin. Ein sehr nicer Punkt, Eschi. Die ganze Welt der Tätigkeiten beruht auf Wissen, was die Leute haben. Da ist das. Information bildet auch die Kraft, die aus dem Chaos Ordnung macht. Das heißt, bei der Schöpfung der Energie, dieser materiellen Welt, geht die eine bestimmte Shakti, die Virya, Bhagavad Virya heißt es im Sanskrit, Virya heißt so viel wie Kraft, aber auch Virulität. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur in Latein, von wo dieses Wort kommt, ob es in Deutsch schon erfunden ist, aber Virulität bedeutet eine sehr intensive Bemühung, die mit einer fast leidenschaftlichen Leichte und Stärke ausgeführt wird. Ein Mann ist zum Beispiel bei der Sexualität oder auch eine Frau aktiv in dieser Weise. So diese Art von Energie, Bhagavad Virya, das heißt die Geschlechtsenergie, geht ein in die Schöpfung und ordnet diese Schöpfung und macht sie zu der Mannigfaltigkeit, wie wir sie kennen. Ne? So, worum geht es da? Es geht da um Klang. Diese Bhagavad Virya ist Shabda oder Klangschwingung. Und diese Klangschwingung trägt ja Informationen mit sich, die dann zur Ordnung sorgt. So, Shabda, die transzendale Klangschwingung, dieses transzendale Wissen hat diese Energie, dass sie Information mit sich trägt, die diese Kraft mit sich trägt, die diese Energie mit sich trägt. Schöner Punkt, ne? Ja? 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 Ganz genau. Und wenden es um in ein Bild von einem, im Spielfilm oder irgendwas, was auf der Mattscheibe sichtbar ist, nicht? So, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Murli Manohar hat ein gutes Beispiel gegeben, was Srila Prabhupada übrigens auch gibt. Er spricht von den elektromagnetischen Wellen, einer Fernsehsendung, nicht? Die durch den Äther gehen, die von einer Antenne aufgefangen wird, sodass auf dem Bildschirm dann etwas entstehen kann. Ein Cowboy-Film oder ein Landschaftsfilm. Nicht? So, diese Wellen tragen Informationen mit sich und ordnen also diese, was ist da, was da geordnet wird auf der Mattscheibe? Den Wellensalat. Nicht? Die stellen also da ein Bild her. So ist es auch mit Wissen, welches wir aufnehmen, dieses spirituelle Wissen, das stellt in uns eine Ordnung her, ein transzendentales Wissen, und auf diesem Feld dann können wir handeln. Gut. Oh ja, Narayani. Gab es jetzt gerade einen Unfall? Wo? Wer? Ja. Lebensgefährlich vielleicht? Eine ist noch bewusstlos. Ja. Ja. Nicht in der Nacht fahren. Wirklich, wir können nicht Krishna herausfordern mit solchen Tätigkeiten. Ich meine, ich selber breche dieses Prinzip fast jede Nacht, nicht? Das Unglaubliche sagt ja immer nicht. Mal du Mangel fährst und wir fahren mit 180 in der Nacht, nicht? Also wir fahren mit mörderischen Geschwindigkeiten, was man nicht tun, was halt nicht anders geht in unserem Service. Die Sache aber ist folgende: alle, die wir in diese Lebensform kommen, die wir als Menschen kommen, haben eine ausführliche Vergangenheit hinter uns. Unsere Vergangenheit war bereits in einem vorangegangenen Leben da. Wir haben so viele Tätigkeiten getan und so viele Aktivitäten ausgeführt, sodass wir in diesem Leben viele karmische Reaktionen mit uns bringen. Nur diese karmischen Reaktionen werden durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes reduziert und zu einem Minimum zurückgeschraubt. Dieses Minimum jedoch macht sehr groß aussehen bei Menschen, die sehr starke karmische Reaktionen mit sich bringen. Dieses Minimum zum Beispiel kann darin aussehen, dass man etwas sehr Gewaltsames erfährt. Vielleicht wäre man, wenn man nicht zum hingebungsvollen Dienst gekommen wäre, für diese karmischen Reaktionen zu Tode gefoltert worden, was noch schmerzhafter ist als ein Autounfall. Nicht? Gibt es ja immer noch auf unserem Planeten. So, Krishna teilt diese karmischen Reaktionen den bedingten Seelen zu und es heißt, er tut dies, um ihn zu einer Zeit, wo sie es auch, den Devotees, nicht den bedingten Seelen, ich spreche jetzt von den Devotees. Krishna teilt diese reduzierten Reaktionen den Devotees zu, um ihnen eine bestimmte Lektion zu erteilen, damit sie nämlich die Restspur ihres Wunsches, oder die materielle Welt zu genießen, aufgeben können. Nicht? Es kommen plötzlich diese gewaltsame Einbrüche in das Leben eines Devotees. Vielleicht kannst du unserem Gast mal sagen, er soll nicht wie ein hungriger Wolf immer herumgehen, entweder rein oder raus. Nicht? Das ist halt sehr störend, der Gast, weil er immer so hin und her läuft. Das ist doch das einfache, kultivierte Verhalten, was jedem Menschen bekannt sein sollte. In der Vorlesung. So, das sind also so die Restspuren des Karmas. Das sind so die Restspuren des Karmas, die also unter Krishnas Führung dem Devotee zugeteilt werden. Und durch die er dann einfach seine Restspurenanhaftung als materielle Dasein verliert. So können wir das nur sehen. So ist also der Gottgeweihte auch im Leid ein Gewinner, indem er versteht, dies. Wenn der Vater seinen geliebten Sohn maßregelt, so ist diese Maßregelung eine andere Maßregelung als die Maßregelung, die er einem Mörder zuweist. Wer ist denn noch bewusstlos? Ja. Schon seit ein paar Tagen? Gestern oder so, ja. Ja. Ja, jetzt müsst ihr für die Devotees beten. Dankeschön. Und selber lernen, das Autofahren ist so gefährlich und so, da kann in jedem Augenblick uns der Tod ereilen. Man beachtet das nicht, wenn man da mit 160 wie selbstverständlich durch die Gegend düst, nicht? Also ein total entfremdeter Bewegungszustand, könnte man sagen, nicht? Man gewöhnt sich daran, so mit 160 durch die Gegend zu schießen, nicht? Und denkt, das ist ja ganz normal und verliert vielleicht an Aufmerksamkeit. Gut, ich glaube, wir haben ein gesundes Ende erreicht. Halt.
Yes, Krishna. His
mother. Raise a question.
The answer will be in the question. So the point is like this: that Krishna, when he's in his Vaikuntha pastime, all of the devotees are related to him in awe and reverence for shanta, neutrality. The higher rasas do not exist in the Vaikuntha loka. These higher rasas are the direct manifestation of his internal potency. That internal potency's manifestation only is there in Goloka Vrindavan, or Gokula Vrindavan, the Vrindavan of this material world. Not material, but it's spiritual, but it manifests within this material world. So that internal potency manifests only in the Goloka realm, that particular internal potency. Because there's a question, it says the question in the book said, wasn't a question in the book, what the book said was that Krishna does not manifest his internal potency in the Vaikuntha Loka, does not even manifest his internal potency in the Vaikuntha Loka.
But then you said that only the neutral
and on a... Yes. Right. You don't require to be qualified to pray. Prayer is for the most fallen. Therefore, anybody who's even less fallen, he can also pray. It is not that you have to be qualified. Everybody can approach Krishna and say, please give me pure devotional service. And then Krishna will make him qualified. Huh? Maybe lack of faith in yourself. One who thinks, I'll never become a pure devotee, I'm too fallen, too contaminated, too rotten. He's being a bit honest with himself. So, but he should understand that as rotten as you are, so the Krishna consciousness movement is powerful in the same degree, but the opposite degree. You may be very, very rotten, but Prabhupada has made this discount very, very powerful, so that even the most rotten can be picked up if they want. If you want to be picked up, you can be. Therefore, no one should ever say, no, I can never become Krishna conscious. Well, then you won't become Krishna conscious. But if you say, I can definitely become Krishna conscious, Vitaraga Bhayakara Manmaya Mamupashaya Bhavo Jnana Tapasa Bhuta Madhava Magata. In the past, many great personalities have come from Krishna consciousness movement. Yeah. Even the most fallen of the fallen have been saved by this Krishna consciousness movement. Even Jaghai Madhai was saved. Therefore, I can also be saved someday.
third chapter, the third, first handout, says that explaining about the absolute form of the Lord, that can never have a material body. It is just tangibly formed in the nearby body. So does that mean that in a deity form, the Lord is actually living within the deity, the deity itself?
No. There is no Deha Dehi, the Bhavo, Yam Neshra, Evijitekva, Chit. The inside and outside of Krishna is the same. Similarly, when Krishna manifests as a deity, he is Krishna. All of him is Krishna. Not that he's living inside the deity. No. Bad show. He is Krishna. All of him is Krishna. Is that not so? You have more to say? We have to go to the authorities. Yes. In the spiritual Varnashram system, you will find that the devotees, they are pure Vaishnavas. And being pure Vaishnavas, the Kshatriyas will want to surrender unto them as spiritual masters. And therefore, there is all possibility that leaders of state will want devotees as their spiritual masters. It is already happening in some countries in Africa. Therefore, they are surrendering to devotees more and more. Yeah, they will also become devotees. If you surrender to a devotee, you become a devotee. You can't avoid it. Because if they're devotees, they don't become degenerated. Devotees only get more pure. Material brahmanas, they may degenerate generation after generation. But when one is a devotee, he makes his son a devotee. And then automatically the brahminical status will be maintained. Yes? Probably because within their hearts, they were developing according to their own nature. This is their constitutional position. And they had become so purified, they had come to that position naturally. And therefore they approached Lord Rama like that. But they knew it was not possible. So therefore he just reciprocated with them on the internal platform alone. No matter what yuga you're in, your nature is your nature. Spiritual nature is your spiritual nature. Therefore you will always come to that conclusion when you become most purified.
There are two philosophies regarding desires. One is to go and fulfill them within
Prasriti Mark.
Within the limits of Krishna consciousness. This is for within the room or within the realm of devotees in ISKCON, not outside. So one is to dovetail those desires, and the other is to actually become afraid of your material desires. And
give an example.
I feel I must marry because.
All right. Know what he's saying.
It is an example.
Yes.
I feel I must marry because going through the Grihastha Ashram, I will satisfy those desires in a Krishna conscious way and later become a sane person and just devote myself completely.
Yes, good.
The other example, no, if I get married, so pitiful. We have heard so many descriptions. Ah, I want to give this, all these desires up. And
that is also good. They're both good. What's the problem?
There are these two philosophies.
That's okay. They're both good. One philosophy is let me go through the standardized method of purification. The other philosophy is let me take the shortcut directly to renunciation. Both are good. They both exist in Varnashram. No problem.
What does psychologists say? Now I'm jumping outside of ISKCON and taking your statement. If you give up desires, you will be neurotic, because any desire which is repressed...
Do you mean to say that there are people who fulfill their desires who are not neurotic?
I think for a whole balanced human being...
Do you know any whole balanced human beings?
My grandfather.
Well, he's dead. Especially if you're a psychologist, you never see any whole human beings. You always see neurotic people.
And the reason why we only see neurotic people is because due to certain religious dreams or trends or limitations which a society imposes.
So you can go to communist countries. You can go, let's say, to Czechoslovakia, okay? There you will find there's none of this religious stuff. And everybody is neurotic. Without exception.
Well, that's the problem of the human race, that if one side puts the repression, it comes from the religious side, the other, it comes from the social side. For instance, in Czechoslovakia, people are very restricted. They are not at all freedom. They may be freedom lovers, but not freedom doers or freedom actors.
Free to do what? They do the same thing there you do here. They eat, sleep, mate, and defend.
They can't see all the good films from the left.
Yes, they can. They pick it up on the TV antenna. They're still neurotic.
Yes.
Everybody's neurotic.
Because
especially you psychologists. After all, you're dealing all day long with neurotic people. You must become neurotic. You must.
Only when this is true what you said, only if when I'm on holiday at the beach side, I'm a free wholesome person, because then I'm doing what I'm preaching to the people, and I'm not influenced.
But why don't you do it for a long time?
Meaning, I have to earn some money.
Uh-huh, therefore, back to neurosis.
Therefore, we must create an ideal system.
Yes, the ideal system is one without all these ups and downs.
Yes.
Where you go and you become neurotic, and then you go to the beach and become a little bit less neurotic, and then you come. The line of sanity is here, and you're going up and down like this. Underneath the line of sanity.
Yes.
So you're less neurotic and more neurotic and less neurotic. So this is not what we want here. We want sama, equanimity. Mind is equal. Aren't you all hungry? Boy, now I feel really embarrassed.
When Nanda Maharaj and Yashodhara Maharaj eternally returned to Krishna, so how is it to understand that in the previous life, there is
sometimes the parents of Krishna manifest in this way, that way, and they are expanding like that. Maybe I could explain it. Otherwise, I don't know. Sorry. Yes? Yes, but that's good, you see. Because you knew, now you know they're foolish. So therefore, he could allow you to accept these desires because you know they're foolish now. Otherwise, if you didn't have them, you may have been thinking all the time, I've got to have these desires fulfilled. So you said, okay, go ahead. And then as soon as you did, you realized, sheesh, what a fool I am. So that's good. That's not bad. You see that? That's good? Yes. Uh-oh, but little question. Beginning with who, when, how, where. Little question mark. If you're actually surrendering to Krishna, you don't need anybody to tell you that you're surrendering to Krishna. It's obvious. That feeling of being connected with Krishna is so strong that you never have to question, am I actually connected to Krishna? That's so powerful that you absolutely know that you're connected to Krishna. And if you have to ask the question, then it is not so. No, it's like stated by the Acharyas. They were at the gates of Vaikuntha. They never were in. Living entities like giant Vija. They're devotees. They're also devotees here on the earth planet. But Krishna had a desire. He wanted those devotees to render him some service. So he caused that whole thing to happen. Well, you're doing okay in English. Keep talking. Okay, ask and... Like what? Give an example. Give an example. You don't want to. Then, for sure, spiritual master would never do that. You can't even give an example. It's obvious. So give it up, it's Maya. Caught another rascal. All right, how do you do?
Huh?